Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Cora Krötz. Cora ist Multiinstrumentalistin, Sängerin, Musiklehrerin und Buchautorin. Ihr Fokus liegt auf der Handpan, einem Blechklanginstrument, für das sie als eine der ersten überhaupt ein Lehrbuch geschrieben hat. Zudem beherrscht Cora Obertongesang, was man in dieser Podcast-Folge auch hören können wird. Außerdem sprechen wir über ihr Buch »Du bist das Instrument«. Voll schön, dass du da bist.
Ich freue mich riesig, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Du spielst ein ganz ungewöhnliches Instrument und hast es auch lange erforscht, über viele Jahre, nämlich die Handpan. Ist es die Handpan?
Die Handpan inzwischen.
Ja.
Ja, genau.
Weil ich habe da jetzt auch gelesen, es gibt einen Unterschied zwischen Hang und Handpan. Und vielleicht kannst du einfach mal erklären, was ist denn das für ein Instrument?
Also die Handpan ist eigentlich eine Blechtrommel mit Tönen, so kann man es eigentlich sagen. Also es ist viele Trommler spielen die, weil sie einfach vom Trommeln her das gewöhnt sind, mit Händen Hand-to-Hand zu spielen. Aber es ist schon sehr viel komplexer, weil es eben nicht nur verschiedene Geräusche gibt, wie jetzt auf einer Trommel, sondern wirklich Töne. Also wir spielen hier wirklich mit einer Skala mit bis zu 16, 17, manche haben 26 Töne, also die sehr ausgefeilten, aber so normal hat man 9 oder 10 Töne und das ist natürlich schon ein Unterschied. Also es ist ein Melodieinstrument, es ist ein Perkussionsinstrument, man kann aber auch begleiten damit, also man kann Harmonien drauf spielen und das macht es so komplex und gleichzeitig so einfach. Also man kann relativ schnell ins Musizieren kommen, aber ich denke, irgendwann kann man es bestimmt auch studieren, wenn das so bekannter wird, wenn man sich viel damit beschäftigt, kann man da stundenlang sich üben und wirklich auch, ich habe ja lange schon vorher auch getrommelt, das ist schon mal was ganz anderes. Ja.
Wie bist du draufgekommen auf das Instrument?
Naja, ich habe schon durch den Obertongesang und durch meine Klangvorgeschichte ja immer alles, was mit Klängen und neuen Instrumenten irgendwie rauskam, da war ich natürlich immer sofort, wow, was ist das? Und so habe ich halt auch gleich 2001 kam das bei der Musikmesse, wurde das vorgestellt.
Das ist noch ganz jung, ne?
Ist eigentlich ein junges Instrument, aber schon damals habe ich mir das gleich bestellt, weil ich dachte, das ist ja spannend und so. Also ich habe mir halt damals, da war ich noch so in der Phase, alles ausprobieren. Und ja, dann war ich halt gleich von Anfang an eigentlich mit dabei. Und der Unterschied von dem Hang und der Handpan, ja, das wird oft, also das Hang, deswegen auch das eigentlich noch, ist praktisch die Handpan der Erfinder dieses Instruments. Also das erste Handpan hieß quasi Hang und auch Hang ist quasi geschützt und auch überall geschützt, also weltweit geschützt, in allen Genres geschützt. Das ist einfach ein Namen der Hersteller. Die heißen Panart und kommen aus der Schweiz. Und die haben sich halt diesen Namen dann, nachdem es dann doch immer mehr Nachbauer gab, irgendwann schützen lassen. Und deswegen hieß es am Anfang immer ein Hang. Und nachdem die aber sehr darauf achten, dass ja niemand irgendeine eigene Herstellung jetzt Hang nennt, hat man halt irgendwann gesagt, wir brauchen einen Namen, was praktisch die Instrumentengruppe benennt.
Ja.
Und da hat sich dann die Handpan durchgesetzt. Also Handpan ist quasi wie die Geige und das Hang ist die Stradivari oder ist der Name praktisch.
Ich habe gerade an Taschentuch und Tempo gedacht.
So die Richtung, genau. Der Oberbegriff ist inzwischen die Handpan.
Ja. Okay, verstehe. Ah ja, cool. Und du hast auch ein Lehrbuch über die Handpan rausgebracht.
Ja, genau. Ich habe dann irgendwie plötzlich den Impuls gehabt, weil es gab ja gar nichts, nachdem das Instrument so neu ist. Und es gab dann mal so einen Ansatz von einem englischen Buch, aber da waren nur so Abbildungen von diesen Tonfeldern drauf. Also das war nicht sehr didaktisch, fand ich. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt schreibe ich dann ein Lehrbuch.
Mach ich das selber.
Ja, das war irgendwie eher, das hätte ich auch nie gedacht. witzigerweise, aber ja. Irgendwie hatte ich auch Lust, wenn dann gar nichts, es war damals, kamen so Ansätze von, wie man das überhaupt aufschreiben könnte oder wie man jetzt irgendwie das überhaupt alles benennt. Also da war halt nichts und das fand ich dann spannend, irgendwie mir zu überlegen, wie man das so strukturiert, dass das der Laie auch versteht und weil das ja alles jetzt quasi neu gemacht wird für dieses Instrument.
Ja, das ist natürlich spannend. Wann kann man das schon mal machen, ne? Für Klavier gibt's das ja alles schon.
Nee,
ja.
Eben. Und ich habe halt Schlagzeug viel unterrichtet auch und wusste die Schlagzeugnoten und halt auch vom Klavier und von der Geige. Ich mache ja relativ viel und habe dann gedacht, irgendwie muss es was sein, wo auch die Menschen, die eben das schon spielen, jetzt nicht wieder was ganz Neues lernen, sondern wo halt das irgendwie da übertragen wird, wie man es jetzt auf der Handpan spielen könnte. Und das fand ich einen spannenden Prozess.
Ja.
Und dann hatte ich halt bis dato auch schon tausende Schulen von meinen ganzen Instrumenten immer gesehen und mir hat immer so diese emotionale Seite in Schulen gefehlt. Weißt du, mir war das meistens zu technisch, zu trocken. Auch für meine eigenen Schüler habe ich dann meistens dann doch irgendwas gemischt oder habe noch was Eigenes dazu gemacht. Und dann habe ich gedacht, mal ein Lehrbuch schreiben, wo auch so mal ein bisschen so ein Spirit drin ist oder wo man mal auch irgendwie was zu musizieren mal noch sagt oder ja, einfach auch mal so ein bisschen dieses Geschenk des Musizierens auch hervorhebt, ja, und nicht immer nur, das ist dein C, das ist dein, weißt du.
Ja, ja, ja.
Und das war dann so der Reiz eigentlich, ein Lehrbuch zu schreiben, ja.
Du hast gerade schon den Obertongesang erwähnt. Ich weiß, was es ist, aber es gibt bestimmt viele, die gar nicht wissen, was das ist. Kannst du beschreiben, was Obertongesang ist?
Also Obertongesang ist quasi eine Technik, wo die so klingt, als würde man zweistimmig singen, ist aber quasi, also die größte Illusion ist ja, dass wenn wir einen Ton singen, dass dann nur ein Ton klingt. Es klingt nämlich nicht nur der eine Ton, sondern das ist der tiefste Ton von ganz vielen Tönen, die parallel klingen. Und alle, die nicht der tiefste Ton sind, die nennt man eben die Obertöne. Und beim Obertongesang, ja, holt man jetzt die Obertöne eher stark hörend nach vorne und nimmt den tiefsten Ton nach hinten. Also macht es genau andersrum wie normalerweise, wo der tiefste Ton die größte Bedeutung bekommt und die Obertöne machen die Klangfarbe aus. Und beim Obertonsingen dreht man es genau um.
Und wie macht man das?
Und das macht man, das ist quasi eine Zungentechnik. Also man nimmt wirklich den, soll es mal machen?
Gerne, ja.
Ja, ja. Bin jetzt zwar gar nicht eingesungen, aber irgendwas wird schon rauskommen. Also normalerweise, wenn ich jetzt einen Ton singe, klingt es ja so. Ja, das heißt, dieser tiefe Ton ist ziemlich dominant. Und die Obertöne sind dabei, aber wenn man das nicht gewöhnt ist, die wirklich zu hören, dann hört man die auch nicht bewusst, eher unbewusst. So, und jetzt nehme ich praktisch die Zunge am Gaumen entlang und mache da so eine Bewegung vom U bis zum I und nehme den Grundton noch gleichzeitig weg in so einen nasalen Sound. Ja. Und da ist aber der Ton dahinter.
Alter, ich bin total geflasht. Wie geil. Wie krass. Wie laut es wird. Also das ist total faszinierend. Das ist jetzt nicht nur irgend so ein feiner Fistelton, sondern das ist richtig laut. Krass.
Ja, das ist halt dann die Übung auch. Also ich mache das ja jetzt schon über 30 Jahre. Diese Töne rauszukriegen geht relativ schnell. Also wenn jetzt auch jemand geübt ist, einen Ton zu singen, sagen wir mal 20 Minuten, eine halbe Stunde und man kann die rauslocken. Aber um sie halt wirklich, damit sie stark klingen, dass sie wirklich auch sich noch mehr abheben, das dauert dann schon auch ein bisschen.
Und dann auch Melodien damit formen, ne?
Und du weißt ja wahrscheinlich aus deinen eigenen Studien, das sind ja auch die Obertöne, da ist nicht jeder Ton vorhanden, sondern das ist ja dieses Obertonskala.
Ja.
Also wenn man jetzt ganz gezielter Melodien singen will, dann habe ich nicht jeden Ton zur Verfügung. Ja. Und dann muss ich den Grundton verändern.
Ah.
Das heißt, ich tue dann den Grundton verändern und die Obertöne verändern. Also die Obertöne gehen runter, der Grundton geht hoch und andersrum. Und dieser Wechsel, das nennt man eben polyphoner Obertongesang. Also, dass beide Ebenen sich quasi bewegen. Und dann kann man da oben alles Mögliche singen. Also dann kann man auch Greensleeves oder irgendwas singen.
Ja, ich habe gerade gedacht, ich habe nämlich heute noch ein YouTube-Video von dir angeschaut, wo du Greensleeves mit Obertongesang singst.
Genau, und, genau.
Ja, krass.
Und am Anfang auch, gell, selbst wenn man Musiker ist, man hört, man muss sich so zwingen, nicht auf diese Grundtöne zu hören. Das irritiert erst so. Man muss richtig sich konzentrieren, dass man auch vom Geist überhaupt da oben hinhört.
Richtig.
Weil wir sind das gar nicht gewöhnt.
Ja.
Je mehr man das halt auch macht, das ist das Tolle, je mehr differenziert hörst du Instrumente zu, weil du irgendwann ja auch die Obertöne hörst und nicht mehr nur den Grundton verfolgst. Und also es macht auch die Wahrnehmung extrem sensibel für überhaupt alle Geräusche, alle Klänge. Es ist schon eine tolle Wachheitsübung letztlich auch.
Ja, ja. Mhm. Du trittst damit auch auf, ne? Irgendwie in Ensembles oder Chören oder so wird das dann eingesetzt.
Ja, ich bin, ja, genau. Ich bin solo viel unterwegs. Mhm. Also da mache ich es alleine, halt mit Handpan und meinem Klanginstrumentarium. Und dann habe ich ein Ensemble, diese Wir Vier, A Cappella mit Hang zu Obertönen. Also da ist wirklich Original-Hang dabei. Und die Obertöne. Und da sind wirklich unser Bassist, der Jens Ickert und ich, wir singen Obertöne und ich bin Sopran, er ist Bass und Tenor und Alt, die singen normal, in Anführungsstriche. Und dann können wir halt zu viert sechsstimmig singen.
Geil.
Und das ist halt alles ausnotiert, also das ist jetzt auch nicht so, wie man das oft denkt, Oberton singen, das ist alles so improvisiert und so Space und so. Nee, das ist richtig notiert. Also damit kann man richtig gezielt immer das Gleiche auch singen und das muss man richtig dann auch.
Also es ist komponiert, ne? So richtig.
Es ist komponiert, ja. Das sind richtige Kompositionen auch.
Ja.
Und so habe ich eben auch für Chöre Kompositionen gemacht. Es gibt ja so ein paar wenige Obertonchöre, die eben auch dann das Obertonsingen mit dazu einbringen, neben dem normalen Singen. Und das ist natürlich toll. Das ist halt sehr klangvoll dann. Ja.
Gibt es viele, die das können? Also ist das verbreiteter, als ich jetzt vielleicht denke? Oder ist es immer noch sehr speziell?
Also es ist immer noch, wenn ich jetzt heute noch, ich meine, ich mache das jetzt schon so lang und es ist immer noch in Konzerten, wenn man fragt, wer hört es zum ersten Mal, gehen immer noch Hände hoch. Also es ist, die meisten haben es dann vielleicht mal im Radio gehört oder haben mal eine CD, aber es live gehört haben immer noch so viele Menschen nicht. Also es ist echt erstaunlich,
wie lange
das braucht.
Könnte ich jetzt auch nicht sagen, ja, dass ich das schon mal live gehört habe tatsächlich, ja.
Und gerade der Live-Moment ist ja der faszinierendste eigentlich, gell? Wenn du plötzlich eben siehst, das kommt wirklich nur aus einem Mund.
Ja.
Also das ist einfach, das glauben wir ja fast nicht am Anfang.
Ja, genau, genau. Auf einmal geht das irgendwie so auf, kann
genau.
Das gar nicht anders beschreiben, ja.
Ja.
Bist du denn aus einer musikalischen Familie? Ist dir das alles so mitgegeben worden schon von Kindesbeinen an?
Ja, also meine Mutter hat Musik studiert, also Schulmusik und ich war quasi im Mutterbauch noch bei den Abschlussexamenprüfungen. Also ich glaube, da habe ich schon angefangen, viel mitzukriegen. Und die hat natürlich daheim auch viel Musik gemacht. Ich war auf einer Waldorfschule, da ist ja die Musik und die Kunst auch sehr, sehr stark im Vordergrund. Und also die Musik war schon immer, seit ich denken kann, ein ganz wichtiger Faktor. Gell?
Ja, schön. Ja, ich habe mir vorgenommen, jetzt nicht komplett auszubreiten, wie deine Ausbildung so aussah, weil das ist gar nicht so einfach, das zusammenzufassen, weil du wahnsinnig vielseitig unterwegs bist. Ich kann mal kurz ein paar Stichpunkte anreißen. Ich habe mir aufgeschrieben Musik- und Tanzpädagogik, Psychologie, Stimmbildung, eine Clownsschule, fand ich auch spannend. Du hast viele Asienreisen gemacht und bist da in die Lehre gegangen. Wow. Ich muss jetzt mal ganz frech fragen, konntest du dich nicht entscheiden für eines? Oder ist es auch was, wo du wirklich von Anfang an gesagt hast, du willst alles, du willst überall reinschnuppern können?
Ja, ich glaube, ich bin wirklich eher so ein Typ, so Multi-Instrumentalistin, hat mich mal jemand auch genannt.
Ja, und, klar. Ja.
Und ja, auch im Studium schon. Ich habe ja Schwerpunkt Klavier und Gesang gehabt, war aber auch bei den Tänzern total viel dabei. Und ich mich nicht entscheiden können, war es eigentlich gar nicht, sondern mich hat immer wirklich alles interessiert und irgendwann habe ich auch gemerkt, dass das eigentlich meine Stärke ist, dass ich vielleicht nicht eine Sache dann wirklich so perfekt beherrsche, dass ich da grandios zu den Einzelnen gehöre, ja, die jetzt es geschafft haben oder so. Diesen Trip fährt man ja auch mal eine Weile, wenn man so im Musikstudium ist. Und dann war ich bei den Geigern im Vortragsabend, da dachte ich, oh Gott, kriegst du nie hin. Da war ich bei den Klavierspielern im Vortragsabend da wieder, oh Gott, das kriegst du nie hin.
Oh nein.
Also ich hatte mal so eine Zeit, wo ich dachte, ich kann eigentlich nichts. Und dann irgendwann habe ich aber so einen Moment gehabt, wo ich gemerkt habe, hey, aber ich kann so vieles ziemlich gut. Und vor allem ich kann es kombinieren und ich kann praktisch die Synergien daraus spüren und auch diese psychologischen Inhalte und jetzt auch den spirituellen Weg. Also ich glaube, ich habe durch meine Vielseitigkeit so tief Musik verstanden jetzt über die vielen Jahre, wie ich auf einem anderen Weg es glaube gar nicht hätte erfahren können.
Ja.
Weißt du, wenn du Schlagzeug spielst, Klavier spielst, Geige spielst und singst, dann hast du eigentlich, und noch trommelst, dann hast du alle Bereiche einer Band, also aus allen Bereichen, die so Musiker haben, mal die Band gespürt.
Mhm.
Und es ist einfach aus jedem Blickwinkel ein anderes Erlebnis.
Mhm.
Und ich glaube, das hat schon ganz viel dazu beigetragen, dass ich dieses Musizieren oder das, was die Musik so ausmacht und auch das Musizieren ausmacht, dass ich das schon sehr tief verstehe inzwischen.
Ja. Das ist voll schön. Ich finde es auch voll wichtig, dass du sagst, also ja, man hat eben manchmal diesen Trip, wo man irgendwie jemanden sieht und merkt, okay, der kann das so dermaßen gut, dann brauche ich ja gar nicht erst anfangen, ne? Mhm. Oder ich bin jetzt nicht 4 Jahre alt, also fange ich nicht mehr die Geige an, ne? Ich bin jetzt zu alt dafür, es geht jetzt nicht mehr. Mhm. Das ist so schade, ne? Da geht so viel verloren, weil es ist das, was du beschreibst, ist doch auch genauso wertvoll. Es ist dein Weg, den du jetzt gegangen bist. Also das finde ich schön.
Ja, und ich habe auch, weißt du, ich habe letztlich, das sind ja immer so Themen, die eigentlich dein Leben dann auch so begleiten. Das gibt's bei dir auch. Ich habe viel mit Laien zu tun gehabt und habe weniger jetzt mit Profis zu tun gehabt. Und jetzt ein Laie braucht ganz andere Dinge wie ein Profi. Und ein Laie muss Musik ganz anders erklärt bekommen wie jetzt ein Profi, weißt du? Und da ist es irgendwie schön, wenn du dann alles auch selber spielen kannst und das auch selber spürst, wo da überhaupt die Schwierigkeiten sind. Wie wenn ich immer so ankomme und von meiner Warte von, hey, ich habe 6 Jahre studiert. Ich meine, wenn da jetzt so jemand ankommt, der sich damit eigentlich nur spüren will und sich erleben will, der braucht was ganz anderes.
Mhm.
Und dafür ist es auch so wertvoll, dass du immer wieder in diese lernende Rolle gehst und dir immer wieder was Neues auch beibringst, um einfach das auch immer zu spüren, wie das überhaupt ist. Weil wenn du immer noch in deinem Instrument besser und besser wirst, kommst du ja irgendwann, hebst du irgendwie auch ab. Also dann bewegst du dich in einer anderen Sphäre, was auch gut ist. Aber als Pädagoge ist es eigentlich schön, wenn du auch immer wieder selber in die lernende Rolle gehst und selber in diese, oh, spannend, was gibt's da? Hey, wie spielt man das? Jetzt probiere ich das mal.
Weißt du? Ja.
Um lernender zu bleiben auch selber, wenn man es weitergibt. Ja.
Was unterrichtest du alles?
Also inzwischen wirklich hauptsächlich Handpan, weil jetzt durch Corona ist die Stimme ja ziemlich verteufelt worden. Also die ganze Gesangsseite kommt jetzt so langsam wieder. Also ich merke jetzt so langsam kommen wieder Anfragen, auch mit Obertongesang und so habe ich auch viel unterrichtet. Aber ich hatte eine Musikschule auch bis Corona sozusagen und jetzt gar nicht mehr. Also ich habe einfach komplett jetzt umgestellt auf Online-Kurse drehen, also mehr online und Bücher schreiben und was auch total schön ist und erfüllend, weil ich ja 30 Jahre unterrichtet habe. Also ich habe
ja, das wäre jetzt so ein bisschen meine Frage gewesen. Ja. Ist das jetzt schlimm, dass Corona dich dazu gezwungen hat, umzudenken, oder ist es vielleicht auch eine Chance?
Also für mich war es total eine Chance, weil ich ein Stück weit auch gemerkt habe nach 30 Jahren so Einzelunterricht, auch viel mit Kindern und so, ich habe es liebend gern gemacht. Ich hatte auch einen Chor mit 30 Leuten über lange Zeit und habe das alles total gern gemacht. Aber es war schon kurz vor Corona, habe ich so gemerkt, irgendwie, es hat vielleicht auch was mit dem Alter zu tun, komme ich jetzt nochmal in so eine andere Phase, vielleicht auch in so eine Phase, wo man so ein bisschen die Erfahrung mit mehr Menschen teilen will, wie immer in diesem Vier-Augen-Gespräch. Weißt du, ich hatte so das Gefühl, ich habe so viel Erfahrung aus meinem langen Unterrichtsleben auch und so, und dass ich auch mit meinem neuen Buch eben das irgendwie eher zusammentragen und mehr Menschen davon auch, also das zu teilen, das war irgendwie schon bevor dann der Cut war, eigentlich so ein Wunsch von mir. Und ich hatte einfach nie Zeit dazu.
Also, ja.
Und die hatte ich dann plötzlich.
Auf einmal hatten wir alle Zeit, ja, genau.
Ja. Und dann habe ich echt umgeswitcht, ja. Und das, inzwischen bin ich aber froh drum, weil ich jetzt wirklich viel in Gruppen arbeite und aber auch so die Basics zum Beispiel viel in Online-Kursen zusammengetragen habe, wo ich jetzt auch nicht mehr jedem das C erklären muss, weißt du, was ich einfach auch oft genug in meinem Leben gemacht habe, sondern wo ich jetzt einfach auf einem anderen Level schon anfangen kann, wenn ich wirklich mit den Menschen in Kontakt komme. Und auch die Eigenverantwortlichkeit schätze ich inzwischen, so dieses, jede Woche kommt der gleiche Schüler, hat ja auch so ein bisschen was als Lehrer. Es ist so ein, ja, so ein Automatismus, wo auch so eine Trägheit einfach reinkommt. Und du bist als Lehrer dann schon auch ein bisschen verantwortlich, dass die überhaupt spielen. Und heute ist für mich eher wichtiger, dass ich Impulse gebe und dass diejenigen, die zu mir kommen, eigentlich von sich aus wirklich spielen wollen und sich selber darum kümmern, dass sie auch üben und spielen und dass ich das nicht bin.
Ja, der dann da so steht mit der Peitsche, ne?
Und dann, na, das so sowieso die... nicht, aber auch nicht durch das Wöchentliche. Weißt du, das ist ja auch eine Motivation. Jede Woche, Anna, gehe ich wenigstens einmal zu Cora, dann einmal die Woche spiele ich ja dann.
Verstehe, ja, ja.
Das wollte ich irgendwie auch nicht mehr. Da habe ich auch gemerkt, nee. Also ich möchte da mehr Eigenverantwortung auch von meinem Gegenüber haben.
Das heißt aber, du gibst immer noch Unterricht und du trittst aber auch auf. Also das sind so die zwei, und Bücher, da reden wir auch gleich noch drüber.
Genau. Nee, also ich, als viel in Workshops inzwischen, ich meine jetzt über Corona ging wirklich nur das mit dem Handpen eigentlich. Und auch durch das Lehrbuch hatte ich eben das Glück, dass ich da, das hatte ich ja vorher schon geschrieben, dass ich dadurch dann auch einfach relativ schnell da auch bekannt geworden bin, weil da gab es eben vorher auch nichts. Jetzt mache ich Wochenend-Workshops und mache über den Winter aber auch jetzt 5 Monate Online-Workshops mit Handpen, also wo man sich wirklich dann am Wochenende 3 Stunden zum Workshop trifft und dann dazwischen noch Treffpunkte. Und das sind halt Formate, die gingen ja vorher gar nicht.
Ja.
Und da hocken sie dann halt von Kiel bis Salzburg drin. Und die könnten für 3 Stunden gar nicht kommen. Ja, also das würde sich live nicht umsetzen lassen. Und das ist ja dann auch ein Geschenk.
Ja.
Und die Leute, die dann im Winter da sind, wir haben uns jetzt im August, haben die halt gesagt, wir würden schon mal zum Workshop kommen, aber nicht fürs Wochenende. Wir brauchen mehr Zeit, weil die fahren ja dann 8 bis 10 Stunden hier runter oder so. Dann haben wir einen 6-Tages-Workshop gemacht jetzt und die sind sich alle in den Arm gelegen. Die kannten sich jetzt von dem Online. Und also es hat schon auch so viele Vorteile, wenn man das jetzt miteinander kombiniert. Und da bin ich halt am Experimentieren. Ich meine, das ist ja noch relativ frisch jetzt das Ganze.
Und online so mit Klangarbeiten funktioniert aber auch gut, wenn jemand ein gutes Mikro hat oder so?
Ja, also bei der Handpen funktioniert es sogar sehr gut, weil ich habe auch Mikro von oben dann. Und durch die Stummschaltung jetzt bei Zoom ja zum Beispiel, kann jeder zum Beispiel immer gleich mitspielen. Wenn ich was vorstelle, spielt jeder mit in seiner eigenen Stimmung. Die Handpens sind ja nicht immer gleich gestimmt. Also ist das eigentlich, das geht im Live-Kurs nicht.
Ja, das stimmt.
Also es gibt wirklich auch Vorteile und die sehen das besser, weil sie die Kamera von oben haben, was ich da wirklich mache, wie wenn sie mir gegenüber sitzen. Es geht halt nicht gleichzeitig spielen oder es geht halt nicht dieses, dass man sich spürt und dass man halt dann in den Pausen oder dass man miteinander spielt. Das geht dann wieder beim Live-Workshop viel besser natürlich. Aber beides hat Vorteile. Also ich will das gar nicht so, eins ist besser oder eins ist schlechter. Ich glaube, die Kombi macht's nachher. Weißt du, und dann die Online-Kurse, wo ich dann gar nicht mehr dabei sein muss, wo dann die Leute sich nachts um 11, jetzt brauche ich mal einen Impuls, weißt du, gucken sich ein Video an, ist ja wieder ein totaler Luxus für die. Und ich glaube, wenn das nachher so ein Puzzle ist aus all diesen Teilen, dann kann man Menschen so gut abholen und können die so gut lernen und sind aber eigenverantwortlich dabei, weißt du? Sind irgendwie, kümmern sich selber um das, dass sie weiterkommen. Das finde ich halt super.
Ja. Ich finde es gut, auch ab und zu mal zu hören, dass es auch was Positives an der ganzen Situation gibt, ne? Und nicht immer dieses, oh, ich kann nicht mehr auftreten, weil, was ich ja selber auch habe, also, ja.
Ja.
Ja, genau.
Ja, das Auftreten ist schon hart, das stimmt schon.
Da ist es! Du hast mir dein Buch geschickt.
Ja.
Es ist so schön. Also allein wie es aussieht, finde ich schon so mega schön einfach. Also es ist vorne drauf ein Foto von einem Wald zu sehen. Sieht sehr verwunschen aus mit so Sonnenflecken drin. Und da sind ganz viele Musikinstrumente in diesem Wald verteilt. Und das Buch heißt Du bist das Instrument von Cora Krötz. Und es fühlt sich auch so schön an. Ich bin jetzt im Moment nur beim Äußeren. Wir reden natürlich gleich noch über das Inhaltliche, aber ich musste das echt loswerden, weil ich das selten habe, dass ich ein Buch in die Hand nehme und direkt irgendwie das Gefühl habe, das ist so schön, das fühlt sich so gut an. War das, also ich schätze, es war mit das Konzept, oder? Dass du voll gesagt hast, das muss so sich anfühlen, das muss so aussehen.
Voll. Ich wollte ein Buch haben, was man nicht nur einmal liest und dann zur Seite legt, sondern das ist ja ein Buch, was die es haben, alle sagen, das begleitet mich mein Leben lang. Ja, da schreibt man rein, da arbeitet man mit. Und ich habe ja da auch mit zwei wundervollen Künstlern quasi zusammen das gemacht. Also meine Schwester als Grafikerin das Layout und die Sandra Martens als Fotografin, die einfach auch total begeistert waren von dem Konzept. Und es hat so Spaß gemacht, dann auch mal ein schönes Buch zu machen. Weißt
ja,
du?
Genau.
Nicht immer nur so ein Buch, was man so durchblättert und dann legt man es weg, sondern was man irgendwo hinlegt und dann auch mal aufschlagen. Sowas wollte ich machen. So ein Aufschlagewerk, wo man sich inspirieren kann und so.
Ja, genau.
Aber schön, dass du das so sagst und dass dir das
auch
so geht.
Ja, bei mir hat das total so funktioniert, ja. Ich habe es natürlich jetzt nicht komplett durchlesen können in der Zeit, aber ich habe mir vieles angeschaut und ich habe wirklich gerne reingeschaut. Und ich habe mir einen Satz hier markiert, den ich besonders schön fand, um mal so ein bisschen in das Inhaltliche reinzukommen. Hier steht, Musizieren ist keine Tätigkeit, die nur außerhalb von dir stattfindet. Es ist unmittelbarer Ausdruck deines Wesens und ein sehr effektives Werkzeug, dich über die Musik mitzuteilen und gleichzeitig auf eine Reise zu dir selbst zu gehen. Ich fand diese Sätze total nochmal so zusammenfassend, worum es hier in diesem Buch ja so geht. Und du kannst gerne gleich selber erzählen, worum es denn da jetzt so wirklich geht. Aber ich wollte gerade erst noch sagen, was ich so schön daran finde, ist, dass es einem nichts aufzwingt. Also ich habe auch schon so Coaching-Bücher, sage ich jetzt mal vorsichtig, gelesen, die einen so darauf trimmen, etwas Bestimmtes zu machen, zu tun, sich zu perfektionieren, ja, immer besser zu werden. Und das tut dieses Buch nicht. Das gibt einem Denkanstöße, Inspirationen, aber du betonst auch immer wieder, dass es individuell, schau selber, wie es für dich passt, find dein eigenes Wort dafür, ich gebe dir das nicht vor, ich gebe dir hier nur so einen Impuls und du guckst mal, ob das was bei dir macht. Und das finde ich sehr angenehm, dadurch liest es sich eben nicht so aufgeregt, ja, sondern wie du sagst, man kann einfach ab und zu mal reinschauen, wenn man das Gefühl hat, vielleicht weiß die Cora da irgendeinen coolen Impuls dazu, ja. Aber erzähl gerne mal, wie kamst du drauf?
Nee, also das, was du jetzt gerade auch sagst, möchte ich noch kurz drauf eingehen, weil das schön ist, dass das bei dir auch so rüberkommt, weil das war mir mit das Wichtigste, dass man eigentlich mit dem Buch gemeinsam diesen Schatz birgt, was Musizieren eigentlich alles auslösen kann oder was das mit mir macht und dass man es nicht so als dieses technische sich optimieren, ja, auch in der Musik ist das ja was wirklich teilweise krass daneben geht. Also diese Optimierungswahn auch in der Musik und gerade im Studium ist ja manchmal wirklich krankmachend, auch für viele. Und das mal wieder ganz rauszunehmen und da so auf diese Suche zu gehen nach dem, was so Schönes und so unglaublich Wertvolles im Musizieren angelegt ist und was es uns geben kann. Das war so der Hauptwunsch, weil ich einfach das ganz tief auch so empfinde. Ich meine, Musik ist wirklich mein Leben und wenn ich kann mir das nicht vorstellen, wenn ich nie ein Instrument gespielt hätte wie mein Leben, dann hätte ich bestimmt eine andere Kunst gehabt, aber das hat mein Leben so bereichert. Allein dieses Musizieren zu dürfen, ist ja ein wahnsinniges Geschenk. Ja, und dann natürlich ist es so die Erfahrung aus meinem langen Unterrichtsjahren mit den vielen Kontakten mit Schülern, einfach so das noch ein bisschen weiter aufzumachen, das Musizieren nicht nur als technischen Bereich zu sehen, wo man ein Instrument übt und lernt, sondern jetzt mehr wieder diese Übung auch des Instrumentes parallel mit der Übung zu leben. Also parallel zu setzen, dass wir nicht nur, dass jeder so musiziert, wie er letztlich auch lebt. und genauso auch aneckt oder Frust hat oder nicht weiterkommt oder was uns begegnet beim Musizieren, begegnet uns im Leben. Mhm. Also wir nehmen uns ja ins Musizieren mit rein. Das ist wie beim Reisen. Da denkt man auch mal, jetzt fliegt man irgendwo auf die Bahamas und da sind alle Sorgen weg. Nee, die gehen ja mit. Mhm. Und oft sind die auf den Bahamas stärker wie daheim, weil man plötzlich mal Zeit hat, drüber nachzudenken. Ja, und so ist beim beim Üben oder beim Musizieren einfach auch da. Und wenn man diese Chance nutzt, das zu erkennen und dann wirklich das Musizieren auch nimmt, um sich kennenzulernen und bewusster darin zu werden, was da eigentlich abläuft, dann kann das Musizieren wirklich Lebensschule werden. Mhm. Und kann uns bewusster machen, kann uns weitermachen, kann uns einfach ganz viel lehren, ja, um einfach ein bewusster Mensch zu werden. Ja,
ja, und es auch weiterzugeben. Ne? Du hast ja das Buch unterteilt in so drei Kapitel, sage ich mal. Spielend lernen, weiten und wirken. Und das Wirken fand ich auch ganz spannend, weil du da eben nicht nur auf diese klassische Konzertsituation eingehst, die man als erstes vielleicht so denkt, wenn man denkt, so, man macht die Musik jetzt öffentlich, sondern einfach auch nur die Situation, ich spiele jetzt jemandem etwas vor, zwei Menschen in einem Raum und ein Instrument, ne? Und dann hat man schon das Wirken, so. Und was passiert da zwischen denen, was passiert mit mir und dem Instrument? Das fand ich ganz spannend, das mal so aufzudröseln auch, ja.
Ja, weil das oft auch, und das kommt so ein bisschen aus der Arbeit auch von den vielen Laien, die mir begegnet sind, dass halt immer so, oh, ich auf die Bühne, never ever.
Ja.
Also diese totale Berührungsängste, wo ich dann auch für mich immer mehr gemerkt habe, selbst ich als Musikerin mag die Bühne und diese Trennung gar nicht. Also auch ich als Musikerin will eigentlich nicht mehr diese Bühnen, wo das Publikum drin sitzt, Däumchen dreht, hat bezahlt, weißt du, wo so diese Trennung ist, sondern auch ich als Musikerin will eigentlich diese zwei Bereiche miteinander verbinden. Und das waren spannende Gedankengänge auch. Es geht darum, was zu bewirken, letztlich. Yeah. Das ist das Wirken. Und da gibt's so viele Zwischenstufen. Und ich glaube, jeder Mensch hat ein Talent, irgendwo in irgendeinem Setting was zu bewirken mit der eigenen Musik.
Ja.
Und gerade bei der Handpan ist es auch toll. Ganz viele meiner Schüler, die spielen dann im Krankenhaus, die spielen nach der Yogastunde, die spielen, wenn sie irgendwie, ja, schwierige Patienten haben oder die gerade in einer schwierigen Zeit sind, dann spielen sie für die. Oder also da gibt's so viel Settings. Oder sie gehen, ich habe einen Schüler, der spielt immer am Strand. Öffentlich halt. Und den kennen die Leute inzwischen schon. Was der Kontakte knüpft, was der erzählt.
Ja.
Was der für schöne Momente erlebt mit dieser Handpan, weil er einfach sich zeigt und diese Klänge teilt. Und ich glaube, das kann jeder. Also selbst wenn ich nur für meinen Partner oder für meine Partnerin spiele, ja, ist das schon mehr. Und da geht es eben um diesen Ansatz, der in dem Buch eben auch für mich ganz wichtig ist, dass das eine ist natürlich, dass wir über die Musik selber wachsen und bewusster werden, aber dass es da nicht stehen bleibt, sondern dass, wenn wir dann bewusster werden und dadurch gewachsen sind, dass wir das dann auch nehmen und zum Wohle aller einsetzen.
Ja.
Ja, für ein besseres Morgen und für ein bewussteres Morgen und für einen besseren Umgang. Und deswegen auch dieses Wirken ist so ein wichtiger Teil, weil über dieses Musik dann teilen, können wir ja genau auch den Teil teilen, den wir selber erkannt haben. Nicht nur die Musik, sondern auch das, was wir dann bewegen wollen und bewirken wollen. Ja, und spielend lernen, nochmal auf die drei Schwingen. Das spielend lernen ist für mich wirklich dieser Teil, den man jetzt auch von der Musikhochschule eben kennt, dieses wirklich sich Know-how selber aneignen, Techniken lernen, Grooves lernen, was weiß ich mal alles, aber freudvoll. Ja, nicht so büffeln, sondern in dem freudvollen, ich will weiterkommen. Das hat ja was Schönes auch, ja.
Ja.
Das ist dieser spielend lernen Teil. Deswegen sage ich spielend lernen. Also da soll was Spielerisches drin sein. Da soll so eine Neugier drin sein. Ein sich fordern, aber nicht überfordern, auch nicht unterfordern. Also so einen Weg finden. Das ist die erste Schwinge. Und die zweite Schwinge ist das Weiten. Und beim Weiten geht es bei mir darum, jetzt gar nicht mehr aktiv vorne zu stehen beim Instrument und das alles aktiv zu gestalten, sondern genau das Gegenteil. Ein Stück weit sich selber zum Instrument machen lassen und eher in so eine Haltung zu gehen, hey, spiel mich, Leben oder alles Klang, was da irgendwo umherschwingt, spiel durch mich. Ja, mhm. Ich gebe meine Hände frei und schau mal, was passiert, wenn ich es einfach laufen lasse. Wenn ich in so eine Art meditative Haltung auch gehe und einfach mal guck, was passiert, wenn ich es nicht steuere. Also das ist dieses Weiten und das ist auch so ein Ansatz, der uns dann eigentlich eher wieder so aus diesem Tun und aus dem Checken rausholt, sondern in eine ganz andere Haltung bringt. Auch zuhören, sich beobachten beim Spielen, allein den Körper mal beobachten, wie er entspannt oder verspannt da sitzt beim Spielen. Weißt du, diese ganzen Wahrnehmungsübungen auch. Und der dritte Teil des Wirken, da haben wir ja gerade drüber geredet, eben dann auch wirklich nach draußen zu gehen und in die Öffentlichkeit zu gehen. Mhm. Ja, mit dem, was man da...
Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber ich habe total gerade an meine Theaterwelt da auch denken müssen, weil da gibt es das schöne Wort Durchlässigkeit auf der Bühne, was ja. Ich immer ein bisschen schwer zu erklären finde. Mhm. Aber da geht es im Prinzip auch darum, dass du die Emotion, die Energie durch dein gesamtes Wesen, durch deinen gesamten Körper durchlässt und eben nicht versuchst, irgendwas mit Gewalt irgendwo hinzulenken. Dann ist es nämlich gemacht. Und das spürt ein Publikum und das spürt auch dein Mitspieler, deine Mitspielerin. Das ist dann irgendwie so aufgesetzt. Das ist dann nicht echt. Aber wenn du mal da so ein bisschen irgendwie versuchst, wie du auch beschreibst, zuhören, auf sich selber achten, sich selber wahrnehmen, da so ein bisschen hinkommst, dann kannst du durchlässig werden für diese Energie und für die Emotion, die da durch dich durch eben geht. Und die dann nach draußen lassen. Und auf einmal ist es super krass so, was da entsteht.
Ja, aber dann kommt halt ja. Dein Wesen auch durch. Und das ist ja das Wichtige. Dann wird's wirklich authentisch, sagt man immer so schön, aber... Ich glaube, da kommt noch mehr durch. Da kommt so diese Einzigartigkeit durch, die keine Frau anders kann wie du dann. Weil das einfach dann durch dich durchlässig durchkam.
Genau. Und darauf aber auch so zu vertrauen und dann nicht halt zu sagen, ah, das ist ja nicht gut genug. Ne, dann kommt man wieder so ins Bewerten rein. Das ist so schade. Ja. Es ist eigentlich auch so ein bisschen ein Zurückgehen zum, wir sind einfach nur Menschen. Und als ganzheitliche Wesen so, ja.
Ja, aber wir sind gleichzeitig auch eben vollkommen einzigartig. Mhm. Und diese, weißt du, wenn du im Spielen lernen, wenn jeder immer den gleichen Groove spielen würde und ihn immer gleich spielen würde, wie fad wäre das bitte?
Ja.
Und in diesem Weiten oder in diesem wirklich auch zulassen, dass ich einzigartig bin, so wie ich bin, so wie du es gerade auch beschreibst, einfach... Das durchlässig heißt ja quasi, dass durch dich hindurch auch ein Stück weit was Größeres fließen darf, ja, was Natürliches, was Vollkommenes. Wenn du das zulässt, ich meine, dann, das sind doch diese Berührmomente, egal in welcher Kunst.
Mhm, genau.
Und da muss das nicht schwer sein, was die Person da macht da vorne. Wenn das gefühlt ist und
echt ist so.
Ja, mhm, echt. Genau. Und einfach, wo du merkst, hey, ja, jetzt spüre ich diese Person, dann berührt es dich doch. Dann kommen diese Gänsehautmomente.
Ja, genau.
Die kommen nicht in perfekter Technik oder so.
Ja. Ja.
Das ist genau der Punkt. Und das muss man üben auch ein Stück weit. Das, um das geht's ja auch, diese drei Schwingen. Wir kriegen das immer so gesagt, erstmal musst du die Technik üben, dann musst du auf die Bühne, so ungefähr.
Ja.
Ja, und dann wirst du aber allein gelassen damit. Mhm. Und ich finde eher, dass man jeden der drei Bereiche eigentlich permanent sich trainieren sollte. Und das gar nicht so als Steigerung, also zuerst kannst du den Groove, dann, was weiß ich, dann kannst du erst auf die Bühne und irgendwann bist du Profi. Nee, sondern dass du schon als Laie kannst du auf die Bühne, in Anführungsstriche, also kannst dir deine Bereiche suchen zu wirken. So wie wir es vorher gesagt haben.
Ja.
Und auch dieses Meditativere oder dieses Durchlässigwerden, das muss man üben. Das ist nicht einfach da und jetzt wird mal durchlässig und jetzt improvisieren.
Ja.
Das wäre ein Schock für viele.
Ja, ja.
Und dann hat aber auch jeder, manche sind improvisieren super, tun sich aber schwer, dann mal gescheiten Groove zu lernen wirklich. Und manche sind im Wirken super, die schmeißen sich auf jede Bühne, werden da fast besser. Ja, und so hat auch jeder so ein bisschen seinen Schwerpunkt. Aber eigentlich gilt es darum, alle drei Bereiche nebeneinander auszubilden.
Mhm.
Ja.
Wie lange hast du an dem Buch geschrieben?
Ja, also ich habe ein Dreivierteljahr Eigentlich fast wie so eine Schwangerschaft, 9 Monate. Das habe ich im Nachhinein erst verstanden, aber es war so. Also ich habe im Februar angefangen und war im November fertig. Ja.
Und wie hast du es veröffentlicht? Hast du dich an irgendeinen Verlag gewandt oder ist das im Selbstverlag erschienen?
Genau, im Eigenverlag habe ich es gemacht. Mhm. Ich hab das Glück, dass mein Nachbar so ein Drucker, also eine Druckerei hat und auch so die Großhandel bedient und so. Und dann habe ich praktisch da eine Chance gehabt. Das war natürlich jetzt ein Glück für mich.
Wie die Schwester die Grafikerin ist.
Ja,
ne?
Ich habe da so ein paar Kontakte, das ist einfach super. Die
sehr praktisch.
Genau. Nee, ich habe auch mit Verlagen einfach nicht gute Erfahrungen gemacht, muss ich leider sagen. Und deswegen habe ich jetzt auch wieder auf einen Eigenverlag zurückgegriffen und es funktioniert ja auch gut.
Wie ist so die Resonanz bisher? Hast du Feedback bekommen auf das Buch?
Also die es haben, sind wirklich, ich krieg so schönes Feedback. Und gerade auch, was mich wirklich sehr freut, oft dieses, das wird mich mein Leben begleiten. Oder mein Musizieren hat sich vollkommen verändert. Es wird einfach so, ich glaube, viele verstehen erst so in dieser Begleitung durch das Buch, was sie eigentlich da an Wunderbarem tun, ja. Und da kommt so ein bisschen so die Freude zurück, dass man es überhaupt machen darf. Ich meine, wir sind so verwöhnt, gell? Wenn man mal heute, ich meine, bei der Handpen ist ja wirklich auch, eine Zeit lang hat man ja gar keine Handpen gekriegt, ja? Da war es wirklich auch mal wieder so, dass man jetzt nicht einfach in den Laden geht und sich eine kauft. Und da war schon auch bei dem Instrument so dieser Zauber, oh, jetzt habe ich eine. Oder wenn man eine bestellt, dann müssen viele heute noch ein Jahr drauf warten. Und dann wartest du mal ein Jahr auf was du gern machen willst. Das sind wir ja alles nicht mehr gewöhnt.
Ja, ja.
Und gut, viele aus der Szene haben es jetzt natürlich auch gelesen, aber es ist wirklich, die es wirklich eintauchen und lesen, sind mega happy und mich freut es auch, ja, dass sie sich so einladen lassen, damit zu arbeiten, weil es sind ja auch Aufgaben drin. Ich habe noch 12 Vorträge per Video sind ja noch dabei, also es ist ziemlich aufwendig auch das Ganze. Ist jetzt nicht nur so ein Buch.
Nee, auf jeden Fall, ja. Du hast dann auch noch QR-Codes abgedruckt, wo man dann eben zu dem Text, den man gerade gelesen hat, auch noch ein Video schauen kann. Das ist schon richtig durchdacht.
Ja. Also mir war es wirklich wichtig, da halt so wirklich ein Buch zu schaffen, wo man eine Weile wirklich mit arbeitet und wo man es vielleicht einmal durchliest, aber dann auch immer wieder zu einzelnen Teilen zurückkommt und vielleicht auch mal einfach, bevor man übt, was aufschlägt, wenn man jetzt gerade nicht weiß, wo man weitermachen soll und sich da für den Tag inspirieren lässt und scheint zu funktionieren in vielen Fällen.
Ja, schön. Ja. Cool. Ja. Ist es noch erhältlich? Kann man es auch noch kaufen?
Na klar.
Dann. Super.
Gerne auch über meine Website.
Genau, weil dann kann ich mal an dieser Stelle mal wieder erwähnen, dass ich alle Links von dir in die Shownotes dieser Podcast-Folge setzen werde. Also es gibt eine Webseite von dir, YouTube haben wir schon erwähnt, Facebook bist du auch vertreten, habe ich gesehen. Genau, das setze ich einfach mal alles da dazu.
Toll.
Genau. Weil ich vorhin dein Buch äußerlich beschrieben habe und diesen Wald auch beschrieben habe, ich habe auf deiner Webseite den Satz gelesen, die Natur ist meine größte Inspiration. Gehst du auch viel mit Musikinstrumenten in die Natur?
Also ich setze mich schon auch mal an den Bach. Jetzt im Sommer hatte ich ein Setting, da war es so heiß. Da habe ich mich in den Bach gesetzt. Also sagen wir mal bis zu den Knien. Und hatte dann unten den kalten Bach und oben habe ich Handpan gespielt. Das war echt so
geil.
Das war richtig geil. Weil da war es anders nicht auszuhalten. Und von oben
furchtbar.
Noch der Schirm, der Sonnenschirm sozusagen. Nee, ich bin wirklich schon ein Mensch, ich gehe viel in die Natur und auch einfach, also nicht nur mit Instrument, einfach auch so zum immer wieder einfach klar werden und also die Natur und die Stille, das sind eigentlich so die zwei Inspirationen, die neben der Musik dann oder als Ausgleich zur Musik da sind.
Ja. Stille ist ja auch interessant, weil natürlich könnte ich dich jetzt auch noch fragen, was du so für Musik hörst und ob die dich dann irgendwie inspiriert für deine Musik, aber jetzt sagst du Stille, das ist ja eigentlich ganz spannend.
Ja, ich denke, also meine Musik auch, die ich künstlerisch mache oder so, die entsteht wirklich aus der Stille und verklingt auch in der Stille. Und ich meine, ich komme vom Zen, von der Zen-Meditation habe ich halt auch viel gemacht. Und das ist einfach auch ich finde, die Stille gehört zur Musik. Das ist einfach, was sich bedingt. Und jetzt in meinen Konzerten zum Beispiel wird auch nicht geklatscht oder so, sondern dann sind wir miteinander still zwischen den Stücken. Und das ist was Schönes. Das ist auch echt ein Gut geworden. Stille. Also es ist fast nirgendwo mehr still. Es ist, und da ist die Natur natürlich noch der schönste Ort, wo man Stille erleben darf.
Ja, wobei selbst da, ich wohne am Rand des Pfälzerwalds. Der Pfälzerwald ist ja wirklich riesengroß. Mhm. Und man hört trotzdem immer irgendwie so ein bisschen die Autobahn. Man hört ein Flugzeug drüber fliegen, irgendwo Kinder schreien. Es ist selten, dass man wirklich nur den Wald hört. So.
Das stimmt, das stimmt. Mhm. Umso mehr ist es wirklich ein Gut geworden. Auch miteinander still zu sein, ist wirklich wirklich ein Luxusgut.
Es halten auch nicht alle aus, ne, still sein. Nee. Ich mag das auch total gerne, so mit jemandem im Auto zu sitzen und einfach mal für eine Weile nichts zu sagen. Und das hat dann aber auch, also das muss man irgendwie können, ne, so miteinander. Ich kann das auch nicht mit jedem so. Bei manchen habe ich dann irgendwie das Gefühl, okay, ich glaube, ich sollte jetzt doch noch irgendwas erzählen. Es wird unangenehm. Aber ich mag das total, wenn das so eine einvernehmliche Stille einfach ist. Man einfach miteinander diesen Moment jetzt fühlt und jeder ist so in seinen Gedanken und trotzdem macht man das miteinander. Ich finde das eigentlich total schön. Ja, für mehr Stille. Hashtag.
Für mehr Stille, Hashtag, genau.
Ja, genau. Haben wir irgendwelche Projekte oder irgendwas noch nicht angesprochen? Habe ich irgendwas komplett vergessen, ausgelassen und möchtest du jetzt hiermit noch nachreichen?
Also ich glaube, wir haben über ganz vieles gesprochen und alles Weitere kann man dann auch nachlesen oder.
Das stimmt.
Bin ja, glücklich. Stimmt. Wir haben viel besprochen.
Ja, ja, sehr, sehr schön. Dann würde ich jetzt einfach mal meine letzte Frage stellen, die ich immer zum Schluss stelle und die ist, was wünschst du dir?
Ich wünsche mir, dass das Musizieren, dass viele Menschen wieder übers Musizieren wirklich in die Freude kommen. Das ist eigentlich auf den Punkt gebracht. Dass die Freude quasi wirklich der Fokus ist, warum wir musizieren und auch die Freude uns lenkt, wie wir musizieren.
Ja.
Das wäre mein größter Wunsch. Und das sowohl auf Profi-Ebene als auch auf Laien-Ebene.
Sehr schön. Vielen herzlichen Dank, Cora. Es ist total schön, dich kennengelernt zu haben.
Ja, gleichfalls.
Und habe irgendwie ganz viel mitgenommen. So, ich finde es ganz schön. Ich werde dieses Buch auch noch ein bisschen genauer studieren.
Sehr gerne.
Jetzt, wo ich es schon hier habe. Doch, das ist echt schön. Und ich wünsche dir alles Gute rundum.
Ich dir auch, wirklich, mit deinem tollen Projekt. Hier, mach weiter so.
Dankeschön.
Vielen Dank für die Einladung nochmal.